Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen geht es um das brandaktuelle Thema: HP will WebOS als Open Source Projekt weiter vertreiben. Und Linux Mint und der Umgang mit Einnahmen aus dem Amazon MP3 Plugin bei Banshee ist auch noch ein brandaktuelles heißes Thema. Und dann gibt es noch einige News, Xorg und Heiko News, um ganz speziell und genau zu sein. Aber fangen wir erst einmal mit dem ganz brandaktuellen Thema an. Nämlich HP macht WebOS zum Open Source Projekt. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben es ja schon gehört, nachdem die Zukunft von WebOS im Grunde genommen mit einer Ankündigung, dass keine WebOS-Geräte mehr hergestellt werden soll, komplett im Ungewissen war, versprach man ja, beziehungsweise versprach ja die neue Konzernchefin Meg Whitman auch, dass man recht schnell eine Antwort zur Zukunft von WebOS finden wird. Und das hat man jetzt tatsächlich auch gemacht. Und die Antwort zog sich zwar ein paar Wochen hin, allerdings nun ist sie draußen. Und so soll WebOS nun tatsächlich zu einem vollständigen Open-Source-Projekt werden und alle Komponenten unter der Open-Source-Lizenz oder einer Open-Source-Lizenz herausgegeben werden. Welche das noch genau ist, das wissen wir noch nicht, das hat HP selber noch nicht gesagt. Bisher waren ja auch nur einige Teile von dem WebOS-System selbst unter einer freien Lizenz und einer Open-Source-Lizenz, meistens also einer GPL-Lizenz. Das war zum einen natürlich der modifizierte Linux-Kernel, den sie benutzt haben, allerdings auch einige Treiber und einige Software wie zum Beispiel Pulse Audio, die dann auch auf der Webseite zum Herunterladen angeboten wurden. Und für diejenigen, die vielleicht auch schon ein WebOS-Gerät haben, vielleicht beim Fire Sale erstanden haben, die können sich ja auch ein SDL-Terminal oder Terminus als Applikation mit Preware herunterladen und dann kann man auch tatsächlich in die einzelnen Konfigurationsdateien reinschauen und dann sieht man auch, ja, okay, das hat jetzt auch zum Beispiel eine Pulse Audio, eine Client-Conf, eine Daemon-Conf, die man ganz einfach editieren kann. Nützlicherweise kann man sich dann auch einige Konfigurationstipps und Tricks, die dort verwendet werden, eventuell auch für den PC benutzen, wenn es sich um ein Netbook oder ein Notebook handelt, das etwas schwächer ist. Da kann man sich einiges bei abgucken. Also ein richtig vollständiges Open-Source-System hatte WebOS nicht vollkommen bisher. Allerdings war es schon sehr, sehr, sehr nah dran. Und jetzt werden halt auch die Teile freigegeben oder die Teile des Kernsystems freigegeben, die halt eben noch nicht unter einer Open-Source-Lizenz gestellt wurden oder beziehungsweise nicht von vornherein sowieso unter Open Source stehen. Nun also der Schritt, der aus meiner Sicht auf jeden Fall der einzig richtige und vernünftige Schritt zu sein scheint, weil man dadurch natürlich auch wieder eine Fangemeinde gewinnt und zumindest die Hoffnungen schüren kann, dass halt eben, nachdem auch kein Käufer gefunden wurde, man trotzdem versucht, irgendwie WebOS weiterzuentwickeln. Und dann wollen wir mal sehen, wie das Ganze sich dann weiterentwickeln wird. HP will allerdings auch nicht nur einfach das Ganze als Open-Source-Projekt einfach abgeben, also alles veröffentlichen und dann war's das, dann kümmert man sich nicht drum, sondern man will auch aktiv mithelfen, der Community mithelfen bei der Entwicklung von WebOS und man will auch federführend sein, wenn es darum geht, WebOS halt weiterzuentwickeln und auch auf Hardware zu bringen. Das ist das Interessante dabei, dass WebOS jetzt auch tatsächlich wieder auf Hardware zurückkommen soll. Allerdings, man weiß noch nicht so ganz genau, ob es schon 2012 der Fall sein wird oder ob man nicht das Ganze vielleicht auf 2013 verschieben werden muss. Und man weiß allerdings eines schon, da hat Meg Whitman sich so ein bisschen verplaudert, würde ich mal sagen, bei einem Interview und hat gemeint, Smartphones werden sie nicht mehr bauen, aber Tablets, das scheint eine vernünftige Lösung zu sein. Und man kann also damit rechnen, dass WebOS dann tatsächlich wieder auf HP-Tablets ausgeliefert kommt. Diejenigen, die jetzt bei dem Fire Sale sich ein Pre 3 oder ein HP Vera erstanden haben oder die vielleicht auch noch ein altes Palm OS oder von Palm verkauftes WebOS Gerät haben, die brauchen jetzt keine Angst zu haben. Ich bin mir sicher, die ja Web Internals Community, die sich ja rund um das WebOS System gebildet hat, wird mit Sicherheit einige Updates und gerade jetzt, wo auch jetzt das System selbst veröffentlicht wird unter Open Source, also komplett alles als Open Source vorliegt, wird selbst sicherlich auch Updates schnüren für die etwas älteren Geräte, für die beliebteren Geräte. Das Pixie Plus ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Gerät, aber auch das erste Palm Pre immer noch beliebt. Da gibt es ja auch bereits einige Anleitungen, wie man da ein WebOS 2.0 drauf bekommt. Ich bin mir auch relativ sicher, man wird auch dann relativ einfach die WebOS 3.0 Sachen auf die Smartphones portieren, Schritt für Schritt. Und es wird sicherlich auch einige Entwicklungen geben, die das Ganze mal so ein bisschen ja umdrehen, was Android auf dem HP Touchpad schon gemacht hat. Nämlich, man wird dann auch versuchen, ja, WebOS auf andere ja Android-basierende Smartphones zu portieren. Das HTC Evo zum Beispiel, 4D wäre vielleicht eine Sache, wo man das machen könnte. Aber auch eine Vielzahl von anderen Geräten, die ja auch hardwaretechnisch den Palm oder den HP-Geräten sehr ähnlich kommen. Da kann man relativ einfach dann einen Port erwarten, relativ schnell auch einen Port erwarten, weil ja alle quasi den Linux-Kernel verwenden und dann dort auch die gleichen Treiber verwenden können. Vielleicht ein bisschen was modifizieren hier und da. Eventuell muss an der ja, grafischen Oberfläche noch was modifiziert werden, damit die richtige Auflösung gewählt wird. Aber ich denke, im Groben und Ganzen ist das schon ein sehr, sehr guter Schritt, den HP da gegangen ist. Der einzige Schritt, der tatsächlich auch vernünftig, zumindest aus meiner Sicht so vernünftig erscheint, dass tatsächlich WebOS damit gerettet werden könnte, weil alles andere wäre halt eben ein ja, sehr, sehr schlechter Schritt, sagen wir mal so. Und das ist halt natürlich der idealste Schritt, wäre natürlich, HP würde sagen, okay, wir haben uns vertan, wir verkaufen weiter Touchpads und weiter Smartphones. Aber ich glaube, da die Smartphones und die Hardware von der WebOS-Ökonomie oder dem Ökosystem sowieso nicht so das Allerbeste waren, kann man durchaus schon verstehen, dass halt eben zumindest das System, das ich glaube meiner Meinung nach auf jeden Fall, und da werden mir sicherlich sehr, sehr viele zustimmen können, dass das WebOS-System ein sehr, sehr ausgereiftes, ein sehr, sehr gutes System ist und dass es das auf jeden Fall wert war, dieses zu retten. Des Weiteren erhofft sich HP natürlich mit der weiteren Öffnung zur Community hin auch ja die recht lebendige WebOS-Community. Ich habe ja WebOS Internals bereits schon erwähnt. Das ist eine Community, die sich, glaube ich, seit Anbeginn von WebOS und den WebOS-Geräten auch schon bei Palm mit eben dem System auseinandergenommen oder auseinandergesetzt hat und das dann auseinandergenommen hat. Und einige Patches, einige Fixes geschrieben hat und einige ja, Drittanbieter-Software, die halt eben nicht im offiziellen Store aufgetaucht ist, angeboten hat und mit ja recht viel Engagement dran geblieben ist und jeweils auch noch Updates herausgegeben hat und dann auch natürlich einige interessante Programme, wie zum Beispiel eben Terminus oder halt das SDL-Terminal, womit man halt eben ein Terminal zum Beispiel auf WebOS bekommt, was dann einem natürlich auch ermöglicht, weitere Dinge zu machen, wie zum Beispiel SSH-Verbindungen aufzubauen mit einem PC, einen M-Player starten oder sowas. Also alles das, was man halt eben im Standard-WebOS vielleicht nicht so machen kann und was natürlich einige Leute, die sehr, sehr viel dran basteln wollen, dann auch damit machen können. Also fast so gut wie halt eben das N900, was ja standardmäßig schon offen ist. Und das ist dann halt tatsächlich ein großes Lob, glaube ich, an die WebOS Internals Community, die da sehr, sehr viel hineingesteckt hat an Arbeit und Zeit. Also diese WebOS Internals Community soll oder in Zusammenarbeit mit dieser WebOS Internals Community soll man halt eben noch aktiver an WebOS arbeiten und WebOS noch schneller mit Updates versorgen und auch noch besser machen, als es jetzt schon ohnehin ist mit der Version 3.0, die ja auf den Tablets momentan auf dem HP Touchpad läuft. Also man will vor allen Dingen hier Updates und neue Versionen produzieren und viel, viel bessere Versionen produzieren und man geht so auch, und das höre ich da so raus, auch in die Richtung, dass man dann sagt, okay, wir wollen sowas wie einen Android werden, das heißt so etwas, dass eben Anbieter von Hardware nehmen können, Samsung, HTC, aber auch andere, können sich dann WebOS einfach nehmen, ein bisschen was hier und da modifizieren und dann auf ihre eigenen Smartphones zum Beispiel draufpacken. Das ist das, wo man hin möchte. Eventuell will man auch dahin, das sehe ich dann auch natürlich so, dass Tablets dann auch darunter fallen sollen, dass halt auch Tablet-Hersteller dann dahin gehen sollen und sagen, oh, WebOS, das sieht ja sehr schön aus, machen wir mal ein anderes Theme drauf oder sowas und dann packen wir das auf unsere Tablets. Ist ja Open Source, kostet uns nichts und dann können wir das ganz einfach auf unserem Tablet vermarkten. Und dann können natürlich auch noch die Firmen mit einsteigen in den Tabletmarkt, die vielleicht eventuell sonst zu Android gegriffen hätten und vielleicht dort, weil sie etwas schwächere Leistung in ihrer Hardware verbaut haben, etwas Probleme bekommen hätten eventuell oder vielleicht die Minimalvoraussetzungen für Android 4.0 nicht irgendwie ganz gestimmt hätten für dieses Tablet. Die können dann wirklich zu einer Alternative greifen oder haben dann eine Alternative, können sich dann anschauen, ja, WebOS oder Android, was gefällt einem besser und was möchte man tatsächlich auf seinem Tablet haben, dann kann man das ganz einfach auswählen und das finde ich, diese Auswahl, diese Vielfalt für die Hersteller ist doch schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Dann gibt es natürlich auch noch daneben eine finanzielle Unterstützung von HP. Also HP will auch finanziell in WebOS weiter investieren und die Weiterentwicklung von WebOS dadurch natürlich auch finanzieren und sich dabei dann beteiligen an der Weiterführung von WebOS. Das, was noch fehlt, ist das NU Framework, das NU Software Framework, was ja schon mit, ich glaube, es war WebOS 3.0 dann eingeführt wurde für die Entwicklung von eben Programmen unter WebOS. Es wurde dann zurückportiert auch auf WebOS 2.0, sodass dann auch die Geräte, wie zum Beispiel das HP Wear und ich glaube das Palm Pre 2 und Palm Pre 3, dass die, oder HP Pre 3 in dem Fall, dass die halt eben auch mit dieser Software, mit diesem Software-Framework ausgestattet werden, damit auch die Software läuft. Und dieses Software-Framework soll dann halt im Laufe des nächsten Jahres auch unter eine Open-Source-Lizenz gestellt werden, sodass man dann dort auch das vielleicht auch noch zurückportieren kann auf ältere Geräte oder dann zumindest auch noch weiterentwickeln kann und für die Entwicklung eben auch von freier Software benutzen kann, von Open-Source-Software benutzen kann, weil das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dieser Ankündigung. Man will dann nur noch Open-Source-Software in WebOS hineinpacken. Das heißt, proprietäre Sachen fallen dann raus. Das klingt alles so ein bisschen nach einem bisschen was Android, wobei Android ja auch proprietäre Teile hat. Also das ist so ein bisschen so Android, aber ja, richtig. Android in richtig. So hört sich das so ein bisschen an, was HP vorhat mit WebOS. Und also done right im Grunde genommen, wenn man das mal auf Englisch so sagen würde. Und das ist, glaube ich, das, was sich viele vielleicht eventuell von Android erhofft haben, dass die halt eben sich weiter öffnen und proprietäre Teile rausnehmen. Und WebOS könnte da tatsächlich ja in einem, ja, ich sag mal nicht in dem nächsten Jahr, aber so im Laufe des nächsten Jahres, zum Ende hin des nächsten Jahres, wenn dann auch die ersten Geräte erscheinen und vielleicht auch erste Hardwarehersteller Interesse haben und dann WebOS tatsächlich auch auf ihrer Hardware ausliefern könnte, denn WebOS mit Sicherheit auch ein, ja, Big Player wieder werden in diesem Markt, gerade wenn man auch bedenkt, dass ja dank des Fire Sales ja ganz, ganz viele Touchpads und auch ganz, ganz viele Smartphones mit dem System ausgeliefert wurden und dass sich dann ja innerhalb von wenigen Tagen wirklich zu einem, ja, ernstzunehmenden Konkurrenz nach oben gefeuert hat, was jetzt Smartphone-Besitzer und Smartphone ja Verhältnis angeht von Systemen und dann natürlich auch Tablets vor allen Dingen. Da macht es doch durchaus schon Sinn, dass man halt eben diesen Weg jetzt gegangen ist, ein sehr, sehr cleverer Weg, um halt eben den Markt wieder für WebOS zu gewinnen. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist halt bei der Ankündigung, hat man es schon gemerkt, ist eine Lizenz oder eine Lizenzbestimmung. Gibt es eine spezielle Lizenz, die HP selber entwickeln wird? Wird man das Ganze unter eine GPL-Lizenz stellen oder wird man das Ganze unter einer BSD oder MIT, also mit Lizenz stellen? Die würde natürlich dann wieder einigen Hardwareherstellern ermöglichen, das ganze System zu nehmen und dann als proprietäre eigene Software einfach weiter zu verkaufen. Und HP hätte sich dadurch natürlich auch für den kommerziellen Markt oder für den proprietär kommerziellen Markt wieder eine Hintertür offen gelassen, um dann zu sagen, ja okay, wir haben jetzt hier WebOS 3-4 Jahre lang entwickelt, jetzt machen wir es wieder zu, es ist so gut, dass wir das jetzt auch richtig verkaufen können. Und das könnte also durchaus passieren. Ist natürlich klar, dass dann irgendein Fork passieren könnte, aber hoffen wir mal, dass HP eine vernünftige Lizenz auswählt. Ich will jetzt nicht sagen, dass BSD nicht vernünftig ist, aber es besteht zumindest die Gefahr, dass dann HP oder dass eine Firma hingeht, das Ganze sehr, sehr gut weiterentwickelt, aber dann sagt, okay, wir machen es proprietär, wir machen es nicht mehr offen und wollen es halt nur noch auf einer Hardware irgendwie laufen lassen. Also so eine Art Apple kommt daher und nimmt das und macht dann daraus irgendwie was, was einem nicht gefällt oder was dann einigen nur gefällt und dann ist das eine schlechte Entscheidung in Sachen Hardware, die sie treffen oder so und dann ist das ganze System auch wieder tot und wenn die Firma pleite ist, dann ist das, ja, das gut gecodete System auch weg und futsch. Das wäre natürlich schade. Deshalb plädiere ich eher dafür, hier GPL zu verwenden. Aber da muss man natürlich schauen und muss natürlich auch mit den Leuten sprechen, die das ganze WebOS-System gecodet haben. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Rechte liegen. Eigentlich sollten sie bei HP liegen, wenn ich das so klassischerweise sehe. Hat ja HP dann tatsächlich, außer bei den GPL-lizenzierten Produkten, die sie sowieso schon verwendet haben in WebOS, dann sowieso in den Verträgen drin, ja, ihr programmiert jetzt für HP und alles, was ihr programmiert, das geht dann automatisch zu HP über. Das heißt, die Lizenz liegt dann bei HP und HP kann dann selber entscheiden, unter welche Lizenz sie dann halt diesen restlichen Code stellen werden. Außerdem fehlt auch noch so eine zentrale, ja, Anlaufstelle, würde ich mal sagen, wo man dann sich halt informieren kann, wo man sich den Code runterladen kann. Und der Code selber, der fehlt natürlich auch. Es ist bisher nur eine Ankündigung und man wird auch bisher nur auf die Palm-Entwicklungsseite oder auf den Palm-Entwicklungsblog verwiesen. Das heißt, es gibt tatsächlich noch einen Palm-Entwicklungsblog und dann kann man da nachlesen, was es halt so Neuerungen gibt für oder rund um die Entwicklung von WebOS. Und da kann man sich halt dann auch Informationen kriegen zu eben der Freigabe von WebOS unter welcher Lizenz und so weiter und so fort. Kann man sich auch nachfragen und da wird sicherlich auch die ersten spannenden Informationen und Diskussionen rund um das System geben. Außerdem auch noch sehr, sehr interessant, weil ich ja eben auch schon gesagt habe, Mac Whitman hat sich so ein bisschen was verplappert bei einem Interview oder mit Absicht hat sie das dann kurz erwähnt gehabt, dass es halt auch Hardware geben wird und dass es mit HP dann auch sicherlich auch wieder Tablets geben wird, die dann mit WebOS auf den Markt kommen. Allerdings weiß man noch nicht so ganz, ob es im Jahr 2012 gelingt oder ob man erst im Jahr 2013 wieder zurück auf dem Tabletmarkt ist. Also insgesamt doch sehr, sehr bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Also eine sehr, sehr positive Entwicklung, die wir hier sehen in Richtung WebOS. Nachdem es halt so dunkel um WebOS war und nachdem die Zukunft im Grunde genommen alle irgendwie schwarz gesehen haben, ist jetzt WebOS quasi wirklich zurück als Open-Source-Projekt und das ist erstmal schon Hurra, erstmal für die Leute, die WebOS gut finden, ein richtiger guter Schritt und außerdem ist es natürlich für den Smartphone, für den Tablet-Markt auch ein guter Schritt, weil ja eine sehr, sehr gute Konkurrenz, würde ich mal sagen, doch nicht ausgestorben ist, sich dem Markt irgendwie gebeugt hat und gesagt hat, okay, wir geben auf, sondern weiterhin versucht, in dem Fall als Open-Source-Projekt zu überleben und weiter zu fighten, würde ich mal sagen und das würde auf jeden Fall oder das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns Kunden, die wir am Ende dann ein Endprodukt wahrscheinlich kaufen werden, was entweder ein iOS, ein Android oder ein WebOS drauf haben wird. Eventuell kommt dann noch hier das BBX oder das jetzt BlackBerry OS 10 genannte System von RIM noch zum Einsatz. Aber man hat auf jeden Fall wieder ein bisschen was mehr Auswahl und kann sich dann ein bisschen umschauen. Dann werden sicherlich auch die Entwickler gegenseitig so ein bisschen so aufstacheln und die Konkurrenz wird dann etwas größer werden und dadurch kann man natürlich mehr Innovationen erwarten im Smartphone und auch im Tablet-Sektor. Also ich bin mal gespannt, wann es halt auch die ersten inoffiziellen Community-Ports zum Beispiel von WebOS auf Android-Tablets oder auch Smartphones geben wird. Und ob es vielleicht sogar eine PC-Version geben wird. Es gibt ja ein paar Tricks und Wege, wie man zum Beispiel ja völlig unmodifiziert im Grunde genommen WebOS 3.0 auf seinem PC laufen lässt, indem man einfach das VMDK-Image, das VirtualBox-Image, was in dem SDK mitgeliefert wird, auf ein USB-Laufwerk oder so überträgt und dann von diesem USB-Laufwerk bootet. Dann kann man ganz einfach sich WebOS 3.0, also TabletOS, auf einem ganz normalen x86-PC anschauen. Das heißt, man ist schon im Internen schon so weit, dass das da drauf läuft. Da müssen vielleicht noch ein paar Sachen hinzugefügt werden, dass man sich auch Apps nachladen kann. Also von der Web- und der WebOS Internals Community kann ich das erwarten, dass sie das dann machen werden und eventuell das Ganze dann auch als Entwicklungsplattform anbieten werden. Eventuell das Ganze auch so ein bisschen ein Stückchen erweitern, dass das Ganze tatsächlich auch auf dem PC, vielleicht auf Thin Clients oder sowas, benutzt werden kann. Und dann eventuell auch WebOS sein Comeback oder seinen ersten Schritte in der PC-Welt genießen kann. Da bin ich mal echt gespannt, ob das tatsächlich so kommen wird. Es ist zumindest eine sehr, sehr gute Alternative für Android. Und ja, wollen wir mal schauen, was sich dann so alles tun wird in der WebOS-Welt. Von diesem Thema kommen wir zu einem, ja, weiteren brandaktuellen Thema und das Wort Brand hat jetzt hier tatsächlich eine Bedeutung, denn es geht um Linux Mint und den Umgang mit Banshee-Einnahmen. Wir erinnern uns, am Anfang des Jahres oder so in Richtung Sommer mehr gab es ja eine recht lebhafte Diskussion um das Verfahren von Ubuntu, wie es halt mit den Einnahmen durch den Banshee Amazon MP3 Store umgeht und wie es halt zum Beispiel die ursprünglich gedachte Donation, also die ursprünglich gedachte Spende an das GNOME-Team im Grunde genommen ein bisschen ausgehebelt hat und dann den meisten Teil dann tatsächlich an Ubuntu selber irgendwie geflossen ist. Das hat halt dadurch sehr, sehr viel Kritik gebracht, da halt diese Änderung in der Community nicht diskutiert wurde oder kaum diskutiert wurde. Eine kurze Ankündigung, glaube ich, gab es und auch irgendwie nicht vermittelbar war und man halt viele Male auf Unverständnis traf. Und das hat halt zum Schluss geführt, dass eben der Code so geändert wurde, dass halt tatsächlich auch das GNOME-Team so ein bisschen was mehr abbekommen hat an diesem Deal. Und nun hat man tatsächlich aufgedeckt bei Linux Mint oder Linux Mint dabei erwischt, dass sie sogar noch dreister vorgegangen sind im Grunde genommen und den kompletten Code ausgetauscht haben, sodass der Anteil 100% an den Gewinn 100%, also von diesem Amazon MP3 Store 100% an eben das Linux Mint Projekt fließt und im Grunde genommen nach dem Motto ist man da vorgegangen, alles oder nichts. Erstmal hat man alles zu sich buxiert, im Grunde genommen an Kohle. Und das hat halt ähnlich wie bei Canonical erstmal zu einigen Proteststürmen, zum Beispiel im Ubuntu-Users-Forum geführt, aber auch auf einigen Blogs, die darüber berichtet haben. Und natürlich dann hat man das auch ähnlich geschickt angestellt wie bei Canonical, nämlich fast gänzlich ohne Diskussion. Man hat das auch nicht groß angekündigt, sondern man findet halt lediglich im Changelog halt von Banshee bei den Linux Mint-Quellen den Hinweis Changed Ubuntu's Amazon Store Redirect URL. Also dieser kurze Text ist da drin, einen Grund dafür, eine URL dahinter gepackt, die einem zu einem Grund führt oder sowas, gibt es halt nicht. Das heißt, wir sehen schon, ich sehe auch schon eure Gesichter von euch Zuhörern, die jetzt so den richtigen What-the-fuck-Gesichtsausdruck auf dem Gesicht haben. Und das dachte ich mir auch. Und ich habe erstmal gedacht, das muss doch ein Irrtum sein oder sowas. Irgendwie, das kann doch, so dreist kann doch keiner vorgehen. Aber leider ist dem halt nicht so, sondern man hat tatsächlich man hat es tatsächlich so gemacht und halt dieses, diese Offenheit, die ja Linux Mint immer zugeschrieben wird, im Gegensatz zu Ubuntu und diese auf Community getrimmte Linux Mint System, das scheint halt tatsächlich hier ein Problem zu haben mit der Offenheit und gerade in so sensiblen Bereichen, wo es halt um Geld, wo es um finanzielle Mittel geht. Also wie könnte es auch anders sein? Das ist halt im Grunde genommen tatsächlich so ein Problem, was halt nicht nur irgendwie Linux Mint hat, das hat Canonical, hat das genauso gehabt und man ist halt da genauso kaputt in diesem Bereich wie Canonical oder wie jede andere x-beliebige Firma, die dann versucht irgendwie Kohle oder an Kohle ranzukommen. Und aus dem Grund hat man wahrscheinlich das dann hier auch gemacht. Nun, nachdem halt der erste Blog-Eintrag auch rausgekommen ist, hat dann versucht Clem Lefebvre, der Hauptentwickler, ich glaube, der heißt sogar Clemence Lefebvre, also ein Franzose, der hat auf jeden Fall, hoffe ich doch, ich will nichts unterstellen, vielleicht ist auch Belgier. Aber auf jeden Fall, der hat eben zu diesen Vorwürfen Stellung genommen und konterte halt damit, dass die Einnahmen sehr, sehr gering seien. Etwa nur $4 hat man bisher eingenommen. Da kann ich mir irgendwie die Größenverhältnisse, wenn ich mir das Offizielle von Banshee anschaue, was sie am MP3-Store von Amazon verdienen, das sind so Zehntausende. Und jetzt soll hier nur $4 eingenommen worden sein. Das ist halt so ein bisschen fragwürdig. Allerdings kam dann auch raus und dann kam erstmal die Behauptung von Clemence Lefebvre, dass die Änderung nur gemacht wurde, weil der ursprüngliche Link zum Banshee-Code selber gar nicht mehr funktioniert hat und das Ganze zu einer toten Seite geführt hat. Da kam direkt in diesem Blogpost oder unter diesem Kommentar des Blogposts kam direkt ein weiterer Kommentar eines kundigen Community-Mitglieds, das das Ganze wieder widerlegt hat und meinte, die URL sei korrekt, sie würde nur in einem Standardbrowser auf dem PC nicht angezeigt werden bzw. einen Fehler liefern, da noch ein Skript gebraucht wird, damit diese URL überhaupt vernünftig funktioniert wird. Und dieses Skript soll halt im Grunde genommen in Banshee schon eingebaut sein und den Standort des Benutzers einfach nur ermitteln, damit halt dieser Benutzer auch auf die jeweils lokalisierte Amazon-Seite geleitet wird, sodass halt auch Einnahmen irgendwie stattfinden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr clevere Erklärung, weil die erklärt dann auch, warum nur $4 eingenommen worden sind, weil man hat ja im Grunde genommen nur eben die US-Bewohner im Grunde genommen mit dieser Amazon ja, mit dieser Umleitung des Amazons MP3-Stores erreicht und nicht mehr die Deutschen oder die Französischen oder die Engländer oder die, was weiß ich, wo es halt noch so Amazon MP3-Store gibt. Man hat die halt nicht mehr erreicht und deshalb ist wahrscheinlich auch die Einnahmen und deshalb sind die Einnahmen bei Linux Mint so gering gewesen, weil halt eben dieses Skript gefehlt hat und man wahrscheinlich bei Linux Mint auch nicht wusste, dass es überhaupt so ein Skript gibt, was halt Bestandteil von Banshee ist. Und da fragt man sich natürlich, hat das Linux Mint-Team da gepennt? Und wenn sie es halt nicht gewusst haben, wenn sie da tatsächlich gepennt haben, warum sind die nicht auf die Idee gekommen, ganz einfach das Banshee-Team zu fragen, ey, eure URL funktioniert irgendwie nicht. Da hätte sicherlich ein Banshee-Mitarbeiter oder ein Mitentwickler direkt gesagt, ey, da brauchst du ein spezielles Skript für, damit das funktioniert. Und das funktioniert im Banshee, das funktioniert. Dann hätte sicherlich auch Linux Mint vielleicht sich überlegt, zumindest dann nicht diesen Schritt zu gehen, einfach die URL klammheimlich zu ändern. Und das ist dann natürlich auch einer der Gründe, weshalb dann auch Linux Mint gerade durch das Ändern dieser URL nichts im Grunde genommen dran verdient hat. Zumindest behauptet das Clemens Lefebvre. Ob das stimmt, das weiß ich jetzt nicht. Da ist so ein bisschen alles im Unklaren, weil das halt kein offener Prozess war, halt eben dieses Umschalten. Das ist halt das, was ich jetzt so kritisiere an Linux Mint. Gerade weil ja auch Ubuntu durch das Umschalten, das klammheimische Umschalten, da riesen Ärger bekommen hat von der Community, bin ich da doch sehr, sehr erstaunt, dass man halt bei Linux Mint nicht klüger dadurch geworden ist, dass halt eben Ubuntu schon in das Fettnäpfchen getreten ist, sondern man tritt einfach nochmal in dieses Fettnäpfchen hinein. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen, das klingt halt irgendwie unprofessionell bei Linux Mint und das ist das, was mich so ein bisschen erschreckt, dass man halt davon nicht gelernt hat. Also da kann man eigentlich im Grunde genommen nichts zu sagen als irgendwie, ja, schlecht gemacht, Linux Mint. Da müsst ihr einfach ein bisschen was aufgeweckter sein und beim nächsten Mal tatsächlich auch eine Umfrage starten, damit auch eben Leute ja das mitkriegen zum einen, aber dann auch mitbestimmen können, ob sie halt diese Änderung machen wollen. Und eventuell wäre auch einer in der Linux Mint Community so klug gewesen, auf die Idee zu kommen, mal das Banshee-Team anzufragen, warum die URL nicht mehr funktioniert. Aber also das ist sogar... Also selbst ich als ja ganz kleiner Linux-Distributeur oder als Mitentwickler einer ganz kleinen Linux-Distribution wäre auf die Idee gekommen, da mal vielleicht nachzufragen bei den Entwicklern, was da nicht läuft oder warum die URL nicht funktioniert. Also das ist natürlich schon ein bisschen seltsam, würde ich mal sagen. Und ich glaube, da steckt ein bisschen was mehr dahinter als das, was uns jetzt da gesagt wurde. Weil wenn das tatsächlich so bei Linux mit abgelaufen ist, dann würde ich mal sagen, da läuft einiges irgendwie schief in der Kommunikation intern, aber auch mit externen, mit Upstream-Projekten. Gibt es dort überhaupt eine Kommunikation, ist da die große Frage. Nun ja, Linux Mint, erstmal hier Daumen runter für diese Woche. Das war wohl keine großartige Leistung.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, kommen wir von diesen brandaktuellen News zu weiteren News, die auch im Laufe dieser Woche erschienen sind, allerdings nicht so brandaktuell sind oder zumindest nicht so zwingend sind, trotzdem hochinteressant, hochspannend. Zum einen die News zum Beispiel über Xorg 7.7, der zusammen mit dem X-Server 1.12 im März 2012 herauskommen soll und mit dabei sein soll dann auch X-Input 2.2. Jetzt fragt ihr euch, verdammt, der hat doch noch nie über irgendwelche X-Server-Releases irgendwie lang schwadroniert. Warum kommt der jetzt mit diesem komischen Release und den komischen Zahlen? Das liegt einfach daran, dass X-Input 2.2 das ja kleine Stückchen Software sein wird, was dann dem X-Server Multitouch-Support für Xorg mitbringen wird. Das heißt, ihr könnt dann eventuell, falls ihr stolzer Besitzer eines WeTabs zum Beispiel seid, habt ihr die Möglichkeit, dort einfach ein neues Xorg mit dem X-Input 2.2 drauf zu packen und dann tatsächlich auch Software mit Multitouch bedienen zu können. Ist das nicht hervorragend? Falls ihr das nicht sowieso schon gekonnt habt, weil es ja auf dem VTab selber mit dem VTab OS oder dem Migo-System ja einige Multitouch-Gesten zumindest in einigen Programmen gab. Allerdings jetzt mit Xorg 7.7 und X-Server 1.12 und dem X-Input 2.2 Ihr seht, ich rede schon von drei Paketen. Das liegt ganz einfach daran, weil Xorg ja so modular ist. Und wie wir ja wissen, ist Xorg und diese ganze Entwicklung drumherum nicht immer sehr pünktlich gewesen. Das heißt, man kann auch damit rechnen, dass sich das eventuell, wenn X-Input 2.2 irgendwie nicht so richtig funktioniert oder ein paar Bugs hat hier und da, dass das Ganze dann tatsächlich auch wieder verschoben wird auf Sommer 2012 oder sowas. Also damit muss man tatsächlich rechnen, weil das Ganze auch sehr modular ist. Kann natürlich auch sein, dass Xorg 7.7 immer noch mit dem X-Server 1.11 auskommt, anstatt X-Server 1.12, oder dass der 1.12er rauskommt und immer noch auf dem 7.6er basiert oder irgendwie sowas. Das kann halt durch die Modularität der verschiedenen Komponenten irgendwie so passieren, dass halt auch eben einzelne Komponenten dann nicht im März 2012 rauskommen, sondern erst später irgendwie dazugepackt wird. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass die verschiedenen Distributoren, Ubuntu zum Beispiel, die ja jetzt an einer LTS-Version arbeiten, eventuell anstreben, X-Server 1.12 aufzunehmen, aber falls es irgendwie Probleme mit zum Beispiel Grafikkartentreibern gibt, dann sicherlich nicht auf den 1.12er setzen werden, sondern immer noch auf den 1.11er setzen werden, wenn halt eben die Grafikkartentreiber vernünftig funktionieren. Haben wir jetzt bei Ubuntu 11.10 ganz deutlich gesehen, da gab es schon, glaube ich, seit einem halben Jahr den X-Server 1.11, der draußen war, aber man hat bei Ubuntu oder man setzt immer noch bei Ubuntu bei der aktuellen Version eben auf den 1.10er, weil halt eben alle auch proprietären Treiber damit ohne Probleme funktionieren. Man spart da natürlich so ein bisschen, man hat da ein bisschen was versucht zu backporten, aber man ist halt immer, man hinkt da so ein bisschen hinterher, was die aktuelle Entwicklung angeht, was jetzt die offenen Treiber angeht. Und das ist das so ein Kritikpunkt, den ich dann so auch wählen würde. Man muss halt seine Prioritäten richtig setzen. Entweder man möchte halt gute und die besten offenen Treiber in einem Release haben, oder man möchte halt nur die guten und die besten proprietären Treiber in einem Release haben. Ich würde als Linux-Distributeur ganz klar zu ersterem tendieren, nicht zu letzterem. Aber das muss natürlich jeder sehen, wie er will. Also trotzdem eine sinnvolle Entwicklung, wie ich finde. X-Input 2.2 mit Multitouch, sehr, sehr interessant für die Leute, die vielleicht auch ihre Lieblingsdistribution dann auf einem Tablet packen wollen und dann halt eben mit Xorg und Multitouch herumspielen wollen. Dann gibt es auch noch sehr, sehr erfolgreiche News zum Heiko-Projekt, denn dort wurde es quasi nach dem Anfang des Jahres schon großartig angekündigt, endlich das Videomaterial, das Videotutorial zu Heiko, das so einen groben Überblick oder Einblick in das System bringen soll. Das wurde jetzt herausgegeben. Wer also schon immer mal wissen wollte, was Heiko ist, ohne halt stundenlang irgendwelche Dokumente zu lesen, die Dokumentation zu lesen, dem gewährt halt ein rund 10-minütiges Video einen guten Eindruck rund um Heiko und in das System selber, in die Bedienung des Systems und einige ja, Besonderheiten des Systems selber. Das ist halt so eher an User gerichtet, eher an Nutzer gerichtet, die das System benutzen wollen, etwas weniger an Entwickler gerichtet. Also wer dann tatsächlich was entwickeln möchte für das System, der sollte sich die Entwicklungstutorials durchlesen. Da gibt es ja auch ganze Menge an Tutorials, die auch sehr, sehr gut sind. Es gibt sogar ein Haiku-Entwicklungsbuch, Programming in Haiku heißt das, glaube ich. Das kann man sich dort auf der Haiku-Webseite auch anschauen. Aber ich denke zumindest die Öffnung und jetzt die ja, das Erscheinen und das ja, Andeuten eines offiziellen Promotion-Teams für Heiku, das jetzt auch Videos online stellt, vor allen Dingen, um dann halt weiter Heiku irgendwie voranzubringen auch, das ist schon mal der richtige Weg, würde ich mal sagen, um das Projekt auch ein bisschen was bekannter zu machen, an die Öffentlichkeit zu tragen und dann mit Sicherheit dann auch einige Entwickler und auch Nutzer, die dann vielleicht Bugfix-Reports senden wollen oder halt auch eben ja, Sprachupdates oder sowas, also Übersetzungen für Programme irgendwie machen wollen oder vielleicht auch nur eine Community starten wollen in ihrem eigenen Land oder sowas, die sowas machen wollen oder unterstützen wollen. Da macht es natürlich Sinn, dass halt eben jetzt ein offizielles Promotion-Team auch zusammenkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob die irgendwie Kohle irgendwie abgreifen, aber auf jeden Fall wirkt das erste Video zumindest schon mal sehr gut gelungen. Ich würde fast sagen, schon am Rand der Professionalität. Eventuell noch eine bessere Kamera irgendwie investieren, damit es nicht allzu stark rauscht oder halt irgendwie Scheinwerfer anmachen, damit es nicht so stark rauscht. Aber ansonsten ist das schon ein sehr, sehr gutes Einführungsvideo in Haiku. Und in Sachen Entwicklung in Haiku oder bei Haiku scheint es halt wieder etwas Bewegung im Web-Positive-Lager zu geben, beziehungsweise dessen B-View B-WebView-Anbindung, die ja in Haiku eingebaut werden soll, in die Haiku-API eingebaut werden soll. Hier versucht man im Grunde genommen eine Abstraktionsschicht für den Webbrowser zu erstellen oder für die Rendering-Engine des Webbrowsers, die alle möglichen Web- und HTML-Inhalte in Programmen, beispielsweise E-Mail-Programmen, wenn eine Webmail angezeigt werden soll, das soll dann halt über dieses B-WebView gerendert werden und B-WebView kann dann im Hintergrund einfach ausgetauscht werden, beziehungsweise die eigentliche Rendering-Engine, die wird vereinheitlicht mit B-WebView angesprochen, kann dann allerdings einfach im Hintergrund ausgetauscht werden. Beispielsweise jetzt setzt man ja sehr stark auf WebKit, wenn jetzt das WebKit 2 rauskommen sollte oder Mozilla jetzt eine komplett neue Engine entwickelt, eine neue Firefox-Engine, die dann so gut sein soll, dass man die mit implementieren möchte in das System, dann kann man ganz einfach im Hintergrund diese Engine austauschen und alle Applikationen sollten dann ohne Probleme weiter funktionieren. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt über KDE und das Phonon und das klappte ja nicht immer so. Da musste man hier und da ein paar Bugfixes machen, dass zum Beispiel der Dragon Media Player auch mit dem Phonon VLC Backend bei KDE vernünftig funktioniert hat. Das kann natürlich bei Haiku auch passieren, aber das waren meistens kleinere Bugfixes und man hat eben das ganze System darauf ausgelegt, dass man halt eben dieses B-WebView benutzen kann und das ist halt dann entweder eben WebKit, was momentan die Standard-Engine ist, es kann aber auch die Firefox-Engine werden oder jede andere Engine, die sich so im Laufe der Zeit irgendwie entwickelt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Das zeigt zumindest auch, dass Haiku hier einen richtigen Schritt geht, halt eben das skalierbar oder das austauschbar zu machen, aber die API gleich zu lassen. Und das ist halt für Entwickler sehr, sehr nützlich, die sich dann nicht darum kümmern müssen, auf welcher Engine jetzt das Ganze läuft, sondern die müssen halt nur eben die API irgendwie integrieren. Und das war es im Grunde genommen. Dadurch erzeugt man natürlich auch eine größere Skalierbarkeit von Smartphones bis hin zu leistungsstarken PCs. Da kann man einfach die Engine ändern, je nachdem, wie man das haben möchte. Also eine sehr, sehr interessante Sache, die sicherlich auch sehr, sehr viele Entwickler erfreuen wird, aber auch User freuen wird, die dann sicherlich auch dann, wenn es zum Beispiel eben den Umstieg von WebKit 1 auf WebKit 2 gibt, mit all den neuen Funktionen, die WebKit halt mitbringt, die dann halt darauf davon profitieren können und darauf aufsetzen können und ohne dass sie hier irgendwie großartig ihre Programme komplett neu aktualisieren müssen. Das ist halt also eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde. Also das Haiku-Projekt entwickelt sich weiter stetig fort in eine sehr, sehr gute Richtung, wie ich finde. Und man sollte sich das, wenn man vielleicht mal ein bisschen Zeit hat, mal anschauen. Die aktuelle Developer-Build, also Daily-Build, würde ich mir mal anschauen, weil da gibt es schon einige Verbesserungen. Da gibt es unter anderem den WPA-Support für WLAN-Netzwerke, den es in der Alpha 3 zum Beispiel noch nicht gibt. Deshalb würde ich empfehlen, halt also ein Daily-Build sich zu schnappen. Ansonsten habe ich ja bereits schon erwähnt, sie sind jetzt auf Git umgestiegen, das Haiku-Team ist auf Git umgestiegen vor etwas längerer Zeit, das heißt, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, euren eigenen Tree irgendwie zu bauen, euer eigenes Haiku irgendwie anzupassen, damit rumzuspielen, so ein bisschen vielleicht hier und da ein paar Bugs zu fixen, hier und da vielleicht den Treiber für eure Hardware zu schreiben und das Ganze dann wieder als ja, Patch einzusenden und das macht natürlich vieles vielleicht einfacher, vieles vielleicht etwas gewohnter, wenn man aus der Linux-Welt, aus der Linux-Entwicklungswelt kommt. Ja, das war es im Grunde genommen schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ihr habt so ein bisschen gehört, ja, es geht so ein bisschen langsam in Richtung Weihnachten. Diese Folge ist ein bisschen was kürzer geworden als die letzten Folgen. Die Firmen bereiten sich wohl auch auf Weihnachten vor. HP hat jetzt mit WebOS so ein kleines Weihnachtsgeschenk rausgelassen, zumindest eine Weihnachtsankündigung rausgelassen. Eventuell erscheint dann auch zu Weihnachten das Ganze unter einer vernünftigen Open-Source-Lizenz und dann können wir uns das Ganze herunterladen, ein bisschen rumexperimentieren, sich Code anschauen und so weiter und so fort. Das wird sicherlich einigen Leuten Spaß machen. Ansonsten, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, wieder mal ein Outtake. Ich habe noch ein paar News gefunden. Silverlight 5 ist erschienen. Komplett verspätet und irgendwie ohne große Pressemitteilung von Microsoft. Ich glaube, Microsoft zeigt damit, dass halt auch Silverlight irgendwie kaputt ist. Das Interessante hierbei ist halt für die Leute, die es vielleicht benutzen wollen, es gibt halt wieder für den Einsatz der GPU eine Wiedergabe von H264-Videos, wird halt wieder beschleunigt mit Hilfe der GPU. Ansonsten glaube ich, war es das an großen News. Microsoft hat einen neuen Windows 8 Store vorgestellt. Der sieht halt irgendwie aus wie das Windows 8 Metro-Oberflächendesign des Desktops. Also auch wieder mit den Kacheln, nur dass halt jetzt jede Kachel für ein Programm steht. Und wenn man da draufklickt, kann man sich Informationen zum Programm anschauen, das Programm dann kaufen. Vom Design her also nichts Spektakuläres. Das Interessante hierbei ist, dass tatsächlich Microsoft auch Open-Source-Programme zulässt. Also anders als in dem Windows Phone-Geschäft oder in dem Windows Phone-Store, wo man keine Open-Source-Programme finden kann, kann man auf Windows 8 dann tatsächlich im Store Open-Source-Programme finden. Vielleicht erwägt ja dann auch Microsoft zu sagen, okay, für Windows Phone 8 eventuell oder sowas wollen wir auch Open-Source-Software zulassen. Das wäre zumindest eine vernünftige Entscheidung aus meiner Sicht. Ansonsten verbaut man sich halt hier irgendwie die Möglichkeit, schnell an auch gute oder zumindest an viel Software zu kommen. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen stört an dem ganzen Windows-Gedönse. Nun ja, das war's für diese Folge. Das war's für dieses Outtake, für diese kleine Ergänzung von meiner Seite. Und ja, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.